Hegigan Roku Beispiel 39. Omons Kayakuran. Ein Mönch fragte Omon, was ist der wahre Buddha-Körper? Omon sagte, Kayakuran. Der Zaun um den Blumengarten. Der Mönch antwortete, und wenn ich das nun genauso verstehe, dazu Omon, Löwe mit Goldhaar. Ihr könnt euch gern bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Wie ganz viele Koans hat das mit unserer heutigen Wirklichkeit vermeintlich nichts zu tun. Das irgendwie mit unserer Übung in Bezug zu setzen, diesen Dialog, fällt uns schwer. Womit wir gut umgehen können, ich zumindest, die immer gesucht habe, sind kleine Anleitungen. Wie soll ich üben? Was kann ich für Techniken benutzen, um meinen Geist zu befreien? Worauf kommt es an? Was sind die Methoden? Was ist das Erklärungsmodell dahinter? Solche Sachen. Was ist das, wonach wir meistens auf der Suche sind. Wir haben irgendwann festgestellt, dass wir das Gefühl haben, irgendetwas stimmt nicht mit uns, irgendetwas fehlt uns, wir müssen irgendetwas verbessern, uns verändern oder sowas. Das heißt, wir haben ein Gefühl des spirituellen Mangels. Oder wie der Buddha das einfach nur nennen würde, Leiden. Wir stellen fest, wir leiden. Und wir haben festgestellt, dass die Ursache des Leidens, so weit sind wir zumindest schon gekommen, vielleicht nicht darin zu finden ist, dass ich gerade das, was ich jetzt gerne haben möchte, nicht bekomme, sondern dass es ein grundlegendes Problem darin gibt, wie ich mit der Wirklichkeit umgehe. Das ist Leiden. Dieses grundlegende Problem könnte beschrieben werden als, wie ich sagte, falscher Umgang mit meinem Geist oder falscher Umgang mit der Wirklichkeit. Und diesen Mangel wollen wir irgendwie in den Griff kriegen, indem wir Methoden benutzen. Das ist der Grund, warum wir hier alle sitzen, wenn wir hier zu einer formalen Übung kommen. Weil wir glauben, Wir könnten dadurch, dass wir eine Übung machen, dass wir eine Methode verwenden, dass wir eine Technik erlernen, irgendwie etwas an diesem Zustand ändern. Grundannahme ist, irgendwas ist falsch an mir, so wie es ist, und das muss ich verändern. Also übe ich. Deswegen, um herauszufinden, wie ich richtig übe, sind für uns Methoden und Techniken ganz wichtig. Was für insbesondere Zen, mehr als für andere buddhistische Schulen, zentral ist, ist der Verzicht auf diese Methoden und der Verzicht auf die Techniken. Weil wir als Menschen aber so an diesen Methoden und Techniken und Äußerlichkeiten hängen, hat sich das letztendlich doch wieder in die Zen-Praxis eingeschlichen. Es ist einfach etwas, was uns sehr entgegenkommt. Beim Sutra-Abend lesen wir gerade zusammen das Sutra des sechsten Patriarchen. Und man kann sehr deutlich sehen auf jeder Seite, mit jedem Wort, mit jeder Erklärung, die der sechste Patriarch gibt, erteilt er eigentlich diesem Methodendenken eine Abfuhr dauernd. Also diese formale Übung mit dem geistigen Modell, ich bin jetzt am falschen Ort, im falschen Zustand, ich benutze eine Übung als Werkzeug, um an einen anderen Ort, einen anderen Zustand zu kommen. Das, sagt er, ist dualistisch. Das ist nicht der Weg des Buddha. Der Buddha-Weg ist nicht zwei, sagt er. Obwohl das so ist und obwohl in dem Buch sehr wenig, fast überhaupt nicht, von formaler Sitzübung die Rede ist, ist es das, was heutzutage in der Zen-Schule am meisten praktiziert wird. Sitzen. Über den sechsten Patriarchen wird berichtet, dass er in ein Kloster eingetreten ist und die ersten Monate nichts anderes getan hat, als eine Reismühle zu treten, wo Reis zermahlen wurde für den Reisbrei. Sonst nichts. Nicht gesessen, nicht in der Sendung gewesen, keine Vorträge gehört. Also anscheinend keine spirituelle Aktivität, so wie wir uns das vorstellen. Er hat sich nicht irgendwo hingesetzt und ganz lange gesessen, sondern er hat einfach in der Küche gearbeitet und Reis gemahlen. Das ist das Sutra des sechsten Patriarchen, könnte man sagen, ist, wenn es überhaupt ein Sutra gibt, was Zen abbildet, dann ist es das. Also wir suchen nach Methoden und Techniken, obwohl eigentlich Zen das immer ablehnt, so etwas zu tun. Weil letztendlich die Grundannahme im Zen ist, dass das Modell schon falsch ist. Denn das Modell, was dazugehört, ist immer, ich bin in einem falschen Zustand und ich muss in einen richtigen Zustand kommen. Diese Vorstellung ist letztendlich, wie ich eben sagte, dualistisch. Und sie führt dazu, dass ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, von dem, was ich bin, etwas anderes werden zu wollen, was ich nicht bin. Und das trennt mich davon. Wenn wir uns angucken, wie wir mit Buddha-Statuen umgehen, geistig, dann ist unser Problem damit meistens. Wir sehen den Buddha, vergoldeter Körper, goldglänzend, 32 Merkmale körperlicher Vollkommenheit, im vollständigen Lotussitz, mit einer Myrobalane in der Hand. Wenn er gut gestaltet ist, erkennt man seinen tiefen Seelenfrieden. Und dann vergleichen wir das mit uns selbst, schauen in unseren geistigen Spiegel und denken, wow, was für ein Abgrund. Und dann sind wir auch nur allzu geneigt, das zu glauben, was in anderen Schulen gelehrt wird. Wenn ich Buddha werden will, dann ist das wahrscheinlich in diesem Leben nicht zu schaffen. Wenn ich mich angucke, wie ich bin, wie mein Geist ist, wie friedlich mein Geist ist, wie eins ich mit allen bin, also alles das, was die Buddha-Statue verkörpert, ich mir das angucke, wie das bei mir bestellt ist, dann ist für mich sehr einsichtig, das schaffe ich so schnell nicht. Auch wenn ich übe, kann ich wahrscheinlich nur günstige Voraussetzungen schaffen. Und wenn ich mich ganz intensiv anstrenge, doch noch ein paar karmisch günstige Sachen tue, dann schaffe ich es vielleicht, dass ich in einem meiner Folgeleben so günstige karmische Bedingungen vorbereitet habe, dass ich es dann vielleicht schaffe, zur Buddhaschaft zu gelangen. Also ein weiter Weg, nicht in diesem Leben zu schaffen, wenn man von diesem Modell ausgeht. Der Mönch fragt Ummon nach dem wahren Buddha-Körper. Dahinter steckt eigentlich genau diese Verzweiflung. In Koans ist es meistens so, wenn Mönche solche abstrakten Fragen stellen, dass sie eigentlich nicht über buddhistische Theologie sprechen wollen, sondern über sich selbst. Also wenn der Mönch nach dem wahren Buddha-Körper fragt, dann möchte er keine Unterweisung über tiefsinnige buddhistische Theorien, sondern er möchte etwas ganz Konkretes über sich selber wissen. Der wahre Buddha-Körper, das ist ein vollkommener, unzerstörbarer Körper. Und nach der Mahayana-Lehre sind wir alle dieser unzerstörbare Buddha-Körper, der Dharmakaya. Ohne Anfang, ohne Ende, unzerstörbar. Gleichzeitig ist unsere Wahrnehmung vollkommen anders. Dass wir der vollkommene Buddha-Körper sind, dass wir von ihm überhaupt nicht getrennt sein können, ist ganz bestimmt nicht das, was wir wahrnehmen. Und das ist der Grund, warum wir üben. Weil wir eigentlich denken, ich muss ein bisschen ranklopfen, spirituell, mich ein bisschen schinden, wie Michaels Buch heißt, über die Zen-Übung und warum wir uns das antun. Das tun wir natürlich, weil wir etwas dafür kriegen. In der Vorstellung des Mönches heißt das, der Sinn meiner Übung ist, diesen wahren Buddha-Körper zu erreichen. Das ist eigentlich das, was er wissen möchte. Wie ist das Verhältnis zwischen meinem Sein, meinem konkreten Sein, meinem Lernen, meinem Gefühl der Unvollkommenheit zu diesem absoluten, perfekten, unzerstörbaren Dharma-Körper, zu diesem Buddha-Körper? Was erhofft er sich? Kann man nur spekulieren. Aber sicherlich erhofft er sich irgendetwas Erhellendes, was ihm sagt, auf welchem Weg er weitergehen kann. Oder vielleicht eine Zusage, wann er diese Belohnung kriegt. Oder in welcher Form. Oder zumindest ein bisschen Unterstützung. Ein bisschen Unterstützung. Zum Beispiel, den hast du schon. Oder du bist ja schon der Buddha. Irgend sowas. Ermutigung zumindest auf seinem Weg. Umon verzichtet darauf. Und alles, was Umon ihm sagt, ist Kayakuran. Was bedeutet der Zaum um den Blumengarten? Der Mönch antwortete, und wenn ich das nun genauso verstehe, dazu Umon, Löwe mit Goldhaar. Das ist typisch für Umon, für Umons Art und Weise zu lehren. Viele Zen-Meister, die in den Koans vorkommen, haben einen bestimmten Charakter. Wenn wir aus dem Theravada-Umfeld kommen, dann denken wir vielleicht, dass Erleuchtung damit einhergeht, dass jemand seine Persönlichkeit verliert. Denn die Persönlichkeit verknüpfen wir mit dem Ich. Und wenn man ein Ich hat, dann ist man nicht befreit. Tatsächlich ist es aber so, die meisten beschriebenen Zen-Meister haben eine ganz klar erkennbare Persönlichkeit, eine eigene Art zu lehren. Und weil sie in mehreren Koans vorkommen, kann man das auch erkennen. Das ist ganz typisch für Umon. Das heißt, wenn jemand ihm eine Frage stellt, benutzt er normalerweise ein einziges Wort oder einen kurzen Satz, um diese Frage zu begraben. Also, anstatt irgendwie auf diese Frage einzugehen und dem Mönch irgendetwas zu geben, eine Bestätigung, eine Unterweisung, irgendetwas, wie es weitergeht, unterbricht Umon das sofort. Wenn ihr mir diese Frage stellen würdet in Dotsan, würde ich wahrscheinlich auch mal nachdenken. Der wahre Buddha-Körper, ja, das gehört zur buddhistischen Theorie, zur Kosmologie, zur Mahayana-Theorie und der Dharma-Kaya ist das und das. Und ist im Gegensatz zu sehen zu den anderen Körpern des Buddhas und so weiter und so fort. Dann wüsstet ihr ein bisschen besser Bescheid, was mit diesem Buddha-Körper gemeint sein könnte. Aber helfen würde euch das auch nicht. Ganz im Gegenteil. Es würde euch noch weiter reinreißen. Denn ihr würdet euch dieses Modell zu eigen machen. Und ich würde diesen Buddha-Körper noch wirklicher machen. Ihr würdet euch von diesem Buddha-Körper noch getrennter fühlen. Und ihr werdet noch mehr geneigt, euch irgendeine Theorie zu bauen, wie man denn jetzt diesen Buddha-Körper erlangt, was man dafür tun muss. Ein Geist transformieren, gutes Karma erlangen oder meinen Geist reinigen, wie es auch im Sutra des sechsten Patriarchen heißt, den Spiegel meines Geistes täglich putzen. Wenn es richtig blank ist, dann kann ich den Buddha-Körper erkennen. Dann kann ich ihn sehen. Jeden Tag muss ich den Staub da wegwischen. Das sind übrigens gute Lehren und gute Methoden. Es ist gut, das zu üben. Es hilft auf dem Weg, um sich über seinen Geist klar zu werden. Aber trotzdem ist das zugrunde liegende Modell immer noch, ich muss etwas ändern, ich muss etwas heilen machen, ich muss einen Zustand erreichen, der von mir entfernt ist, ich muss jemand anders werden. Wir fangen alle an, einen buddhistischen Weg zu gehen, weil wir jemand anders werden wollen, weil wir mit der Person, die wir jetzt sind, nicht einverstanden sind. Und dieses zugrunde liegende Modell in irgendeiner Form zu unterstützen, weigert sich Umbon. Und er unterbricht es sofort. Dass diese Frage noch nicht ausgesprochen, diese komplizierte Frage nach dem wahren Dharma Kaya, und er sagt sofort Kayakuran. Ohne Zögern. Wenn ich nach so einem tiefen Konzept des Mahayanas frage, was total wichtig ist für den Mönch, und so eine Antwort bekomme, bin ich erstmal verblüfft. Es wirft mich erstmal raus. Der Mönch antwortete, und wenn ich das nun genauso verstehe, also der Mönch versteht diese Antwort nicht, genauso wie wir diese Antwort nicht verstehen. Was hat das denn damit zu tun? Jemand fragt nach dem unzerstörbaren Buddha-Körper oder er erzählt etwas über den Zaun, um den Blumengarten. Warum hilft das? Was ist daran hilft? Und der Mönch kann diese Antwort offensichtlich nicht einsortieren. Wenn ich geantwortet hätte anstelle von Umbon, hätte ich vielleicht etwas erklärt. Und der Mönch wäre weggegangen mit etwas mehr Wissen. Mit etwas mehr Wissen, was ihn beschwert. Was ihn weiter letztendlich in die Tiefe zieht. Umbon macht das eben nicht. Und der Mönch kann diese Antwort der Frage nicht zuordnen. Also hake nochmal nach. Habe ich das richtig verstanden? Und wenn ich das nun genauso verstehe, was meinst du damit? Der wahre Buddha-Körper ist der Zaun um den Blumengarten. Das ist, wenn ich das wörtlich nehme. Umbon sagt, Löwe mit Goldhaar. Wieder, ohne zu zögern. Umbons Lehren zielt darauf ab, uns nicht das zu geben, was wir suchen, und uns trotzdem zu befreien. Und zwar uns dadurch zu befreien, dass er unsere Grundirrtümer, die in unseren Fragen drin stecken, nicht bestätigt und nicht unterstützt. Das ist nicht das, was wir gerne hätten. Wenn wir zu einem Lehrer gehen, möchten wir eine Unterweisung, soll uns sagen, wie es ist. Oder zumindest soll er uns ein bisschen trösten. Eigentlich fragt der Mönch, habe ich einen unzerstörbaren Buddha-Körper? Habe ich den jetzt schon verdient? Und wünscht sich, dass Umbon sagt, eigentlich bist du schon, oder irgendwie sowas. Sowas würden wir gerne hören von unseren Lehrern. Wenn unsere Lehrer gut sind, machen sie das nicht. Denn damit kann man nichts anfangen. So eine Versicherung ist nichts wert. Es ist einfach nur etwas, was ein Lehrer gesagt hat. Könnt ihr damit irgendetwas anfangen? Das hilft euch vielleicht kurz weiter, gibt euch kurz ein Gefühl von, okay, ist richtig. Bin ich ja doch auf dem richtigen Weg. Was mache ich, wenn der nächste Lehrer das Gegenteil sagt? Was ja auch vorkommt in diesen Chorgeschichten. Irgendjemand bekommt eine Bestätigung, eine Unterstützung, erzählt das einem anderen Meister 2 Jahre später und er sagt dann einfach, das war falsch. Und in dem Moment fällt der entsprechende Schüler auseinander. Weil das, was er glaubt erreicht zu haben, nur auf der Bestätigung von jemand anders beruhte. Das ist nichts wert. Er braucht keine Bestätigung von jemand anders. Also, Umon verweigert diese Bestätigung. Alles, was er ihm gibt, ist ein Zaun um den Blumengarten. Und Umon verweigert eben auch überhaupt auf dieses falsche Modell einzugehen. Also er gibt ihm auch keine Unterweisung. Eine Unterweisung, das verhält sich zu dem, wie das zu dem. Hier sind Ursache und Wirkung und so weiter und so fort. Solche Modelle sind nützlich, um uns zu motivieren. Und sie sind nützlich, um uns auf dem Weg, wenn wir ihn anfangen, etwas Sicherheit zu geben. Wenn wir anfangen, Zen zu üben, begegnen wir Widerständen. Also, der erste Widerstand, den wir begegnen, ist unser eigener Geist, den wir auf einmal erleben. Der keineswegs so ist, wie wir ihn gern hätten. Und der sich auch keineswegs so verhält, wie wir das eigentlich geplant hatten. Ausgangspunkt unserer geistigen Suche ist, dass wir vielleicht festgestellt haben, irgendetwas stimmt mit meinem Geist nicht. Es ist mein Geist, der mein Leiden verursacht. Also muss ich an dem Geist arbeiten und das Rezept dafür ist Meditation. Meditation, das machen die Zen-Buddhisten, die setzen sich hin, dann üben die Konzentration und putzen ihren Geist. Spiegel, putzen und putzen und putzen und putzen, irgendwann wird das glänzen, dann habe ich alles im Griff und alles ist gut. Das ist unser grundlegendes Modell. Das ist überhaupt nicht verkehrt. Wenn wir sowas nicht glauben würden, wären wir vielleicht nicht motiviert, auszuhalten, wie es tatsächlich ist. Dass unser Geist sich überhaupt nicht so verhält. In dem Moment, wo ich mich hinsetze und mein Körper in vollkommener Ruhe ist, ich feststelle, dass es mit meinem Geist vollkommen anders ist. Wenn wir das eine Zeit lang erlebt haben, gelernt haben, mit unserem Geist umzugehen, stellen wir vielleicht fest, dass wir Wege gefunden haben, mit unserem Geist so umzugehen, dass wir ihn in bestimmten Situationen beruhigen können oder wach machen können. Das funktioniert, wenn man übt. Aber es gibt dann wieder Gelegenheiten, wo das nicht funktioniert. Dann sind wir schockiert. Und wenn das nach langer Zeit immer noch so ist, wenn wir feststellen, dass unsere Gier uns immer noch umtreibt, dass wir immer noch das Gefühl haben, woanders sein zu wollen, dann zweifeln wir an unserer Übung. Dann denken wir, irgendetwas ist falsch. Ich müsste es doch eigentlich endlich drauf haben. Ich müsste mein Geist doch endlich im Griff haben. Darin besteht Befreiung, seinen Geist im Griff haben. Stellen wir uns vor. Und genau dieses Modell ist die Ursache dafür, dass unser Geist sich die ganze Zeit dreht. Der Antrieb unseres Geistes ist letztendlich, dass er wie eine Maschine funktioniert, die einen Ist-Zustand mit einem Sollzustand vergleicht und ständig versucht, irgendwelche Parameter zu drehen, um dahin zu kommen, dass Ist- und Sollzustand identisch sind. Und das ist genau das Modell, was wir eben auch von unserer Übung haben. Ich habe einen Ist-Zustand, ich gucke mir an, wo ich jetzt bin. Ich gucke mir den Buddha an, so ein Bild habe ich nämlich in meinem Kopf. Wie das aussehen müsste, dann gucke ich, wie viel Abstand dazwischen ist. Und je größer die Überschneidung ist, desto besser ist es. Und wenn der Abstand groß ist, müssen wir halt ganz viel tun. Das hält unseren Geist in Betrieb. Tatsächlich ist einer der Gründe, warum wir überhaupt so sitzen, wie wir sitzen, im Zen, der Tatsache geschuldet, dass das ein bisschen aus den esoterischen buddhistischen Schulen übernommen wurde. Da macht man das nämlich so, genauso wie zum Beispiel im tibetischen Buddhismus, also allgemein im Vajrayana, macht man das so. Man sagt nicht, ich muss irgendwo hinkommen, ich bin jetzt hier, ich muss da irgendwo hinkommen, sondern die Übung ist ganz anders. Man sagt, ich bin eigentlich schon da. Ich verhalte mich so, als wäre ich schon da. Wenn wir Sazen üben, dann üben wir Buddha zu sein und nicht Buddha zu werden, was ein riesiger Unterschied ist. Um uns Antwort hat den Sinn, das klar zu machen. Anstatt eine komplizierte Technik zu erläutern, einen komplizierten Weg zu erläutern, kriegt das alles weg. Mit seinem Kayakuran. Alles weg. Und gibt dir nicht eine Fingerspitze, an der du dich festhalten kannst, wenn du in diesem Modell verweilst. Der Mensch fragt nach, wenn ich das genauso verstehe, was ist, wenn ich das wörtlich nehme? Wenn Oman sagt, der vollständige Dharma-Körper, darum, worum es geht, ist der Zaun um den Blumengarten. Wenn ich das genauso verstehe. Wenn der Mönch das genauso verstehen könnte, wie Oman das gesagt hätte, hätte er kein Problem. Omans Problem, das Problem des Mönches, sein Nicht-Verstehen und sein Nicht-Verstehen-Wollen ist, dass er nach wie vor an der Vorstellung haftet, es müsste da irgendetwas anderes geben. Und als hätte Oman mit seiner Antwort Kayakuran etwas anderes gemeint, wollte etwas Tieferes hinweisen. Das wollte er nicht. Nein. Der Mönch fragt nach dem wahren Buddha-Körper, wenn man sagt, Kayakuram. Und wenn der Mönch das wörtlich nehmen will, antwortet Oman sofort, Löwe mit Goldhaar. Was anderes, was anderes. Wenn der Mönch nochmal fragt, vielleicht eine warme Spritze. Was auch immer. Alle diese Antworten sind nur dazu da, unseren Geist zu befreien. Wenn wir also hier sitzen, ist es wichtig, uns das klar zu machen, dass egal wie der Weg am Anfang sein mag, letztendlich es beim Zen darum geht zu erkennen, dass ich nicht aus einem Zustand in einen anderen Zustand kommen will, und dass ich keine Technik lernen will, um mich zu ändern, sondern dass es darum geht, das alles wegzuwerfen. Einfach wegwerfen. Es gibt wirklich nichts, was dem entspricht. Unsere Vorstellung, dass es so etwas gäbe, dass wir etwas erreichen müssen, dass wir etwas lernen müssen, dass wir eine bestimmte Erfahrung machen müssen, ist das, was uns daran hindert, frei zu sein. Vielen Dank.